Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur letzten Regierungspressekonferenz vor der Bundestagswahl. Dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie Freitag üblich beginnen wir mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers, die er auch nach der Wahl noch hat.
Richtig. In der kommenden Woche, also direkt in der Anschlusswoche nach der Bundestagswahl, handelt es sich genau um einen öffentlichen Termin, den ich Ihnen aber natürlich nicht vorenthalten möchte. Am Mittwoch, 26. Februar um 14 Uhr, überreicht die Expertenkommission Forschung und Innovation dem Bundeskanzler ihr Jahresgutachten 2025. Neben allgemeinen Empfehlungen zu aktuellen Entwicklungen und künftigen Herausforderungen der Forschungs- und Innovationspolitik befasst sich das Gutachten insbesondere mit den Themen Industriepolitik, transformativer Strukturwandel durch Digitalisierung und Dekarbonisierung, Quantentechnologien sowie Innovationen in der Wasserwirtschaft. Die Übergabe des Gutachtens im Kanzleramt ist presseöffentlich. Interessierte können die Übergabe außerdem am Livestream auf www.bundesregierung.de verfolgen. Soweit der öffentliche Termin des Bundeskanzlers in der nächsten Woche.
Gibt es Fragen zum öffentlichen Termin des Bundeskanzlers in der nächsten Woche? Das ist nicht der Fall. Dann hatten Sie noch etwas Aktives?
Ja, dann habe ich noch etwas Aktives. Am kommenden Montag, da werden wir ja keine Regierungspressekonferenz haben, aber am kommenden Montag, 24. Februar, jährt sich zum dritten Mal der Beginn des Ukraine-Krieges. Seit 3 Jahren sterben in der Ukraine täglich Menschen durch den von Wladimir Putin angezettelten erbarmungslosen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Seit 3 Jahren verteidigt die Ukraine tapfer und entbehrungsreich nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen gegen ein russisches Regime, das gnadenlos versucht, seine imperialistischen Ziele dort durchzusetzen. Als Verfechter von Freiheit und Demokratie stehen wir als Deutsche, als Europäer fest an der Seite der Ukraine. Deutschland ist mit 44 Milliarden Euro der zweitgrößte bilaterale Geber der Ukraine und wir werden das Land auch weiter unterstützen. Der Rat der Europäischen Union wird am kommenden Montag das 16. Sanktionspaket gegen Russland formal verabschieden. Auch unsere internationalen Partner halten also ihren Sanktionsdruck gegen Russland aufrecht. Der völkerrechtswidrige Krieg gegen die Ukraine muss enden, so schnell wie möglich. Und unter Wahrung der Souveränität, der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität der Ukraine. Es kann keinen Frieden für die Ukraine ohne die Ukraine geben und es kann keinen Frieden in Europa ohne Europa geben. Ein Diktatfrieden wird niemals unsere Unterstützung finden. Die territoriale Integrität und Souveränität eines jeden Staates müssen respektiert werden. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Sie wissen dieses Prinzip, was seit mehr als 50 Jahren in Europa noch einmal kodifiziert worden ist, muss weiter gelten. Wir stehen ein für eine regelbasierte internationale Ordnung, die alle Staaten schützt, damit auch weiterhin die Stärke des Rechtes und nicht das Recht des Stärkeren gilt. Schönen Dank.
Damit sind wir inhaltlich beim Thema Ukraine oder eben Fragen zu dieser gerade vorgetragenen Statement. Dann beginnen wir mit Frau Jeckels.
Herr Hebestreit, würden Sie angesichts dieser Entwicklung sagen, 3 Jahre danach die von Olaf Scholz ausgerufene europäische Zeitenwende ist gescheitert?
Frau Jeckels, der Bundeskanzler hat als Zeitenwende das bezeichnet, was Russland durch den Völkerrechtsbruch veranstaltet hat, nämlich dass plötzlich nicht mehr die Stärke des Rechtes gegolten hat, sondern das Recht des Stärkeren. Und wir haben uns massiv dagegen gemeinsam mit unseren Verbündeten gewandt und die Pläne Wladimir Putins sind allesamt nicht aufgegangen. Er wollte ein Regime-Change, eine Marionettenregierung in der Ukraine installieren. Er wollte, dass die NATO geschwächt wird. Er wollte, dass die Ukraine ein Satellitenstaat Russland zu Russlands Gnaden wird. All das ist nicht eingetreten. Die Ukraine hat sich tapfer und unter großen Entbehrungen verteidigt. Die Pläne Russlands sind nicht aufgegangen. Es gibt dort jetzt seit vielen, vielen Monaten viele, viele Tote, einen langjährigen Krieg, viel Verwüstung und Zerstörung. Und dass Putins Pläne nicht aufgegangen sind, hat viel damit zu tun, dass wir in Europa, aber auch, dass die Vereinigten Staaten von Amerika der Ukraine in ihrem Kampf beigestanden haben.
Zusatz?
Was ja Olaf Scholz auch meinte, ist nicht nur eine Tatsachenbeschreibung, nämlich der rechtswidrige Angriffskrieg und was das bedeutet für die Rechtsordnung in Europa, sondern auch, er hat ja damit auch ein neues, starkes europäisches Bündnis herbeigeschworen oder wollte das zumindest, dass sich in Angesicht dieser Bedrohung nochmal stärker zusammenfindet, auch in den Rüstungsfragen zum Beispiel. Ist dieser Aspekt der Zeitenwende, die er ausgerufen hat, jetzt gescheitert mit der Intervention Trumps?
Bevor ich auf die Antwort gehe, würde ich immer noch sagen, Zeitenwende, und den Begriff hat der Bundeskanzler sehr klar auf diesem, also das ist etwas, was wir erleben, das wir nicht ausrufen, sondern das beobachten wir durch diesen Völkerrechtsbruch. Das, was Sie meinen mit den Fragen eines souveräneren, eines stärkeren Europas, ist zu beobachten, wenn man sieht, dass die europäischen Staaten oder viele europäische Staaten ihre Verteidigungsanstrengungen erhöht haben. Ein Großteil der in der NATO organisierten EU-Staaten erreichen inzwischen das 2%-Ziel. Noch nicht alle, aber alle sind auf dem Weg dorthin. Man hat sich stärker auf die Bündnis- und Landesverteidigung wieder konzentriert, nachdem die NATO lange ja auch ein Bündnis gewesen ist, was Sicherheit exportiert hat, wenn man es so will, und sich in anderen Ländern oder Weltregionen engagiert hat, ist es jetzt ganz stark so, dass wir auf die Bündnis- und Landesverteidigung Wert legen. Sie wissen, dass die Bundeswehr in Litauen eine Brigade gerade dabei ist zu stationieren. Das werden 5000 Soldatinnen und Soldaten sein. Wir machen das Air Policing im Baltikum gemeinsam mit anderen Partnern. Wir sind eng verbunden, unter anderem auch mit Polen. Und in Polen mit Patriot-Batterien in Teilen haben wir auch die Luftverteidigung erhöht. Also da ist eine eng abgestimmte Reaktion innerhalb des NATO-Bündnisses zu erleben. Und Sie haben die gängigen Diskussionen, in denen wir mitten stecken, auch nach den jüngsten Äußerungen, die in und um die Münchner Sicherheitskonferenz getätigt worden sind, und doch eine recht aktive europäische Reisediplomatie, möchte ich es fast nennen, nach Paris in der letzten Woche erlebt. Also insofern sind wir mitten in diesem Prozess, den Sie gerade angemahnt haben.
Dann hatte ich Herrn Jessen auf meiner Liste.
Ja, Herr Hebestreit, da Sie zitiert haben, dass der Kanzler den Begriff der Zeitenwende darauf bezogen habe, dass die Stärke des Rechts durch das Recht des Stärkeren ersetzt werde, bedeutet das dann nicht, dass wir das, was wir im Moment von der Trump-Administration erleben, eine Zeitenwende 2.0 ist? Denn auch hier wird offenkundig die Stärke des Rechts durch das Recht des Stärkeren ersetzt.
Ich bin mit Vergleichen immer vorsichtig. Sie wissen, nicht alles, was hinkt, ist ein solcher Vergleich. Insofern müssen wir das beobachten. Und sollten wir Ihrer These folgen, dann würde der Bundeskanzler das sicherlich auch aussprechen. Das hat er bisher noch nicht. Und insofern teile ich Ihre These zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Ja, da Sie die Verhältnisse beobachten, wie reagiert die Bundesregierung auf die jüngsten Aussagen des Vizepräsidenten J.D. Vance, der erklärt hat, der amerikanische Steuerzahler subventioniere die komplette deutsche Verteidigung? Das ist ja in dieser Pauschalität doch nicht unbedingt Tatsachen entsprechend, sondern eher faktenwidrig. Wie reagieren Sie darauf?
Ich habe das ja verschiedentlich schon hier versucht, deutlich zu machen, dass ich eigentlich am liebsten gar nicht ständig auf Äußerungen aus der Administration reagieren würde. Sie haben ja zu Recht angemahnt, wie die Faktenlage sind. Und insofern, ich glaube ja immer noch an die Vernunft und an die Fakten. Und hoffe, dass dann auch in Amerika Hans Jessen gehört wird, wie die wirklichen Fakten sind, und vielleicht auch viele andere. Und darauf müssen wir setzen.
Herr Bernd.
Nun gibt es ja nicht nur Reisediplomatie nach Paris, sondern auch nach Washington. Macron fliegt hin. Es geht darum, ins Gespräch zu kommen mit Trump. Wie wird sich der Bundeskanzler verhalten? Wird er auch nach Washington fliegen? Und falls ja, nimmt er vielleicht noch jemand mit?
Also ich habe ja jetzt die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche angekündigt. Da war jetzt keine große Reise in die Vereinigten Staaten dabei. Sollte sich da etwas ergeben, würden wir das nicht geheim halten, sondern ihn rechtzeitig mitteilen.
Herr Steinkohl.
Herr Hebestreit, ich möchte noch mal anknüpfen an die Frage des Kollegen Jessen und einen Schritt zurückgehen. Der Satz, dass die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren gelte, gilt das für Sie aus Ihrer Sicht auch für die USA und für Donald Trump? Also ist das die Verpflichtung auch für diese Regierung?
Ich glaube, das ist ein Grundprinzip der Vereinten Nationen, Wir haben eine regelbasierte Ordnung und wir haben uns Regeln gegeben und die gelten für alle.
Und haben Sie das Gefühl, dass sich momentan die USA an diese Regel halten?
Ich glaube, meine Gefühle spielen in der jetzigen Lage gar keine Rolle.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Kollege.
Wurde denn mit dem französischen Präsidenten darüber geredet, dass man ihn eventuell nach Washington begleiten könnte?
Nein, also es wurde natürlich mit dem französischen Präsidenten darüber gesprochen, dass der französische Präsident in die USA reist, aber es war jetzt nicht so, dass der Bundeskanzler eine Mitreise erbeten hätte. Das wäre auch sehr ungewöhnlich. Also das muss man jetzt ja aus unabhängig von aktuellen Situationen sehen. Das sind Antrittsbesuche beim neuen US-Präsidenten. Die erfolgen auf Einladung der US-Administration und die erfolgen einer internen, dort dem Protokoll geschuldeten Art und Weise. Und insofern fliegt, ich gelesen habe, am Montag der französische Präsidentin und am Donnerstag wird der britische Premier dort erwartet. Und das sind die Termine, die mir bekannt sind zum jetzigen Zeitpunkt.
Darf ich da nochmal nachfragen? Weil es könnte ja jetzt natürlich sein, dass die Weltlage sich noch deutlich in verschiedene Richtungen bewegt und der Kanzler könnte auch noch länger geschäftsführend im Amt bleiben. Ist es dann trotzdem weiter der Anspruch des Kanzlers, eventuell auch, wenn nötig, solche Reisen anzutreten?
Die Bundesregierung ist voll handlungsfähig und ist deswegen auch, wenn das nötig ist und gefragt ist, auch reisefähig.
Danke.
Herr Hüfele?
Inwieweit ist es denn gelungen, in den letzten Tagen wenigstens die Positionen mit Frankreich und Großbritannien und Deutschland zu vereinheitlichen?
Ich glaube, wir sind in einem engen Austausch und Sie haben ja die Äußerungen gehört, die wir zu unterschiedlichen Fragen haben. Da kann ich eine enge Abstimmung sehen und gleichzeitig bleibt es an gewissen Stellen, wenn es jetzt um die Frage geht, wie man nach einer Befriedung des Konfliktes in der Ukraine, Sicherheit für die Ukraine organisiert, dass der Bundeskanzler dort an der Stelle gesagt hat, diese Diskussion geht ihm im Augenblick ein bisschen zu schnell und zu früh, während andere, also explizit der britische Premier an der einen Stelle bereits gesagt hat, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind, könnte er sich auch vorstellen, dort mit Truppen aktiv zu sein. Aber deswegen hat man sich ja auch in Paris getroffen am Montag und ausgetauscht. Parallel dazu läuft natürlich auf Ebene der Sicherheitsberater ein ständiger Austausch und auch auf der Ebene der Außenministerinnen und Außenminister, der Verteidigungsministerin und Verteidigungsminister. Also da können Sie schon sehen, dass wir uns da sehr eng absprechen und ich glaube auch alle in die gleiche Richtung ziehen.
Also spricht der französische Präsident dann auch ein bisschen mit für Deutschland in Washington?
Das kann ich im Augenblick jetzt würde ich so nicht einzeln unterstreichen, aber natürlich ist es immer, wenn wichtige europäische Führer, sei es der Bundeskanzler, sei es der französische Präsident, im Ausland sprechen sie auch im Namen der Europäischen Union, aber die Europäische Union wird vertreten durch die EU-Kommissionspräsidentin, durch den EU-Ratspräsidenten als Ganzes.
Herr Jessen? Herr Hebestreit, Sie haben ja zitiert, nach welchem Protokoll Staatschefs bei der US-Administration beim Präsidenten dann erscheinen. Das bedeutet, so interpretiere ich Ihre Worte, dass es zwar Einladungen an den französischen Präsidenten und an den britischen Premier gibt, aber bislang keine Einladung an den deutschen Bundeskanzler. Ist das richtig?
Herr Jessen, Sie wissen, dass wir zu Terminen des Bundeskanzlers immer am Freitag der Vorwoche informieren. Und ich habe diese Woche, die kommende Woche, über die Termine informiert. Und dafür kann ich sprechen und zu all dem anderen nicht.
Doch, Sie können sagen, ob Ihres Wissens eine Einladung an den Bundeskanzler vorliegt, das ist ja unabhängig davon, ob ein Reisetermin dann schon geplant ist. Die Frage war eine andere und die können Sie beantworten.
Die kann ich nicht beantworten, da ich immer die Termine des Bundeskanzlers am Freitag der Vorwoche erfahre.
Herr Steinkohl?
Herr Hebestreit, Sie haben zu Recht gesagt, dass der Bundeskanzler und die Bundesregierung ja geschäftsführend im Amt bleiben. Aber es könnte ja sein, dass ab Sonntag 18.02 Uhr jemand anders den Regierungsbildungsauftrag bekommt. Und dann ist es ja üblich, dass die alte Regierung keine Entscheidungen mehr trifft, die neue Regierung binden würden. Also wie handlungsfähig ist die alte Bundesregierung, der bisherige Kanzler in dieser Übergangsphase eigentlich?
Da würde ich jetzt drei Dinge zu sagen wollen. Das eine ist, warten wir doch erstmal die Wahl ab. Den Teil müssen Sie mir gestatten. Zum Zweiten hatten wir das am Mittwoch ja auch schon als Thema, dass wir natürlich, also das ist nicht ungewöhnlich, dass es Wahlen in Demokratien gibt und ab und zu gibt es auch Regierungswechsel und das haben wir alle immer ganz gut gemeinsam gemeistert, sowohl wenn eine Regierung bestätigt worden ist, als auch wenn es eine neue gab. Und dann muss man sich auch sagen, danach muss es ja eine Regierungsbildung geben. Das kann unterschiedlich lange dauern. Das gelingt mal gelingt es, dauert es etwas länger. Diejenigen, die alt genug sind, sich an 2017, 2018 zu erinnern, wissen auch, dass das manchmal sogar viele Monate dauern kann. Das warten wir jetzt mal ab. Das kann zum heutigen Zeitpunkt niemand sagen. Niemand kennt das Wahlergebnis vom Sonntag. Und dann können Sie fest davon ausgehen, dass das eine sehr geregelte Zusammenarbeit gibt zwischen der Regierung, die dann nicht mehr im Amt bleiben wird, und denjenigen, die die künftige Regierung anführen werden. Und dann kommt es noch hinzu, dass man gerade beim Thema Außenpolitik auch einen breiten Konsens bei den Parteien verspüren kann, die in Frage kommen, den oder aller Voraussicht nach in Frage kommen, einen Regierungschef in Deutschland zu stellen. Und insofern würde ich davon ausgehen, dass das ein gutes Miteinander gibt, unabhängig von der Frage, ob all das, was Demoskopen im Augenblick so prophezeien, am Ende auch eintritt.
Also das wäre dann gegebenenfalls für eine wie auch immer lang dauernde Übergangszeit eine Art Doppelspitze.
Nee, das ist, da würde ich jetzt auch nicht, also der Bundeskanzler oder der Regierungschef, wenn ich jetzt nicht auf das Konkrete, ist so lange im Amt, bis ein neuer Bundeskanzler gewählt worden ist. Geschäftsführend ist diese Regierung im Amt ab der Konstituierung des 21. Deutschen Bundestages, was auf der Höhe etwa Ende März der Fall sein wird. Und dann ist weiterhin voll handlungsfähig. Und dann war ja Ihre Frage, was machen wir denn in Fragen, die für die Zukunft weit bindend sind? Dann ist man ja auch schon einen Monat schlauer, was Sondierungsgespräche angeht, was vielleicht auch potenzielle Koalitionsgespräche angeht. Und da wird man sich natürlich ins Benehmen setzen mit denjenigen, die da potenziell auch noch in die Verlegenheit kommen könnten, künftig dieses Land zu führen. Und womöglich ist das mehr als eine Person, man weiß es nicht, aber man setzt sich ins Benehmen. Aber diejenigen, die entscheiden, sind dann schon noch die geschäftsführenden Regierungsmitglieder. Den Teil ist auch geübte Praxis, da wäre ich jetzt auch nicht übermäßig nervös, dass das in diesem Mal anders laufen sollte als in den vergangenen Malen.
Dann haben wir jetzt den Bereich Ukraine ein bisschen elegant schon wieder verlassen. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Oder war das jetzt noch zum Thema Ukraine? Dann ein neues Thema, Herr Thurau.
Das Auswärtige Amt hat gestern den Botschafter Ruandas einbestellt wegen der Intervention im Ostkongo. Da gibt es ja von anderen Ländern noch härtere Reaktionen, Sanktionsandrohungen, Einfrierungen von Konten, ähnliche Sachen. Plant das Auswärtige Amt sowas und wie ist das Ergebnis dessen, was gestern bei dem Gespräch rausgekommen ist?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also vielleicht lassen Sie mich einmal vorab noch mal sagen, dass wir die Situation in Ostkongo weiter mit großer Besorgnis sehen und das Vorrücken der ruandischen Truppen und der Miliz M23, die ja noch weiter fortgerückt sind und ihre Offensive jetzt auch nach Süden fortsetzen, deutlich verurteilen. Deshalb haben wir eben gestern, wie Sie ja eben sagten, auch den ruandischen Botschafter in Berlin ins Auswärtige Amt einbestellt und sehr deutlich gemacht, was unsere Position ist, nämlich dass Ruanda die territoriale Integrität der Demokratischen Republik Kongo achten muss. Und wir sind mit unseren internationalen Partnern in engen Abstimmungen. Sie wissen, es gibt ja bereits Sanktionen der Europäischen Union. Sie wissen vielleicht auch, dass es am Montag einen Außenrat geben wird, bei dem das Thema auch auf der Tagesordnung steht. Wir stimmen uns ab, wie jetzt weitere Maßnahmen aussehen können. Sie wissen auch, dass Sanktionen ja innerhalb der EU immer nur einstimmig verhängt werden können. Insofern ist das ein Thema, was gerade im Gespräch ist.
Weitere Fragen dazu? Dann neues Thema, Frau Mertens.
Eine Frage an das Bundesfinanzministerium. Beim Bundesfreiwilligendienst gibt es zahlreiche Organisationen, die klagen, dass ihnen die Mittelfreigaben fehlen für den Jahrgang 25-26. Aus dem Familienministerium heißt es, die Anfrage an das Finanzministerium sei gestellt, dass sozusagen die Mittel freigegeben werden für 26. Wann können denn die Organisationen damit rechnen und woran hakt es?
Das, was Sie ansprechen, sind zwei Aspekte. Hinsichtlich der Organisation müssten sich an die Kollegen vom Familienministerium wenden. Zum Antrag kann ich Ihnen mitteilen, dass wir uns der Wichtigkeit dieses Antrags bewusst sind. Liegt dem BMF auch vor und wird geprüft. Und eine Rückmeldung sollte zeitnah erfolgen. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Zu den weiteren Aspekten müsste ich Sie an das federführende Ressort verweisen.
Weitere Fragen dazu? Dann gibt es Interesse an weiteren Themen. Dann haben wir einmal Herrn Bernd, danach Frau Jeckels.
Was passiert eigentlich mit den verspäteten Wahlbriefen? Das ist ja ein großes Thema gewesen in den letzten Tagen und Wochen. Werden die, die verspätet ankommen, vernichtet? Müssen die aufgehoben werden, weil man mit Klagen rechnet? Oder wie geht man mit den Unterlagen um, die zu spät kommen werden?
Ich nehme an, dass Sie Ihre Frage sich an mich adressiert, weil Sie mich auch anschauen. Es geht ja um die Wahlunterlagen, die über den Kurierweg des Auswärtigen Amtes versendet werden zur Wahl. Generell müsste dann Max Kall vom BMI vielleicht nochmal ergänzen. Also es geht um den spezifischen Fall der Deutschen, die ja im Ausland leben und an der Wahl teilnehmen. Und Sie wissen, dass normalerweise es ja einen direkten Postweg gibt. Also die Wahlunterlagen werden von den Gemeinden direkt ins Ausland versandt und dann direkt von den Wählerinnen und Wählern an diese Gemeinden wieder zurückversandt. Und da ja durch die vorgezogenen Neuwahlen die Fristen jetzt sehr, sehr eng sind, sehr, sehr knapp, haben wir ja schon vor einer ganzen Zeit entschieden, auch den Kurierweg des Auswärtigen Amtes zu öffnen über unsere Botschaften und Generalkonsulate, wo das Sinn macht, in Ländern, die einfach weiter weg sind, wo der Postweg einfach länger ist, kann das durchaus Sinn machen. Ich kann Ihnen vielleicht einmal Zahlen geben. Das stand gestern Abend jetzt 9.000 Briefwahlunterlagen bei der Kurierstelle des Auswärtigen Amtes in Berlin eingegangen sind aus dem Ausland. Also 9.000 Wählerinnen und Wählern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben aus dem Ausland. Es waren zuvor, das ist sozusagen die Gegenrichtung, etwas über 8.600 Wahlunterlagen über die Kurierstelle des Auswärtigen Amtes ins Ausland versandt worden. Das heißt, die Gemeinden, ne, also wenn man sich ins Wählerverzeichnis einträgt, konnte man ja auch angeben, dass man sozusagen die Briefwahlunterlagen nicht direkt an die eigene Adresse im Ausland gesandt haben möchte, sondern über die Kurierstelle im Auswärtigen Amt ins Ausland gesandt haben möchte. Und von der Möglichkeit haben eben über 8.600 Wahlberechtigte Gebrauch gemacht. Sie sehen, das sind relativ geringe Zahlen im Vergleich zu den ja laut Bundeswahlleiterin im Wählerverzeichnis eingetragenen etwas über 200.000 Deutschen, die im Ausland leben und an der Bundestagswahl teilnehmen wollen. Die Wahlunterlagen, die bei uns jetzt noch eingehen, sprich heute noch in der Kurierstelle aus dem Ausland eingehen über Sonderkuriere von den Botschaften, die geben wir noch an die Post. Und da hat die Deutsche Post auch zugesichert, dass alle Unterlagen, die da heute noch in die Post gegeben werden, auch bei den Gemeinden eingehen werden, ankommen werden rechtzeitig. Man muss ja, aber da spreche ich unter Kontrolle von Max Kall, sozusagen die Briefwahlunterlage muss bis 18 Uhr am Sonntag eingegangen sein, damit sozusagen damit sie gezählt werden kann in der Wahl. Und wir werden natürlich aber auch die anderen Briefwahlunterlagen, die jetzt morgen oder nächste Woche ankommen, nicht bei uns im Auswärtigen Amt verwahren, sondern wir geben die natürlich in die Post und die wird in die Gemeinden gehen. Das ist ja nichts, was in der Verantwortung des Auswärtigen Amtes liegt. Und zu den weiteren Fragen, was mit diesen dann geschieht, müssten Sie wahrscheinlich die Bundeswahlleiterin oder das BMI befragen.
Wollen Sie ergänzen? Genau, da kann ich fast nichts ergänzen. Auch ich würde Ihnen empfehlen, sich an die Bundeswahlleiterin zu wenden, die ja für die gesamte Organisation der Wahl gemeinsam mit den Landeswahlleitungen verantwortlich sind. Die werden Ihnen sagen können, was damit passiert, mit Stimmen, die nach 18 Uhr am Sonntag eingehen. will nur einen Fakt noch mal sagen, der hier, glaube ich, auch schon mal genannt wurde. Bei der letzten Bundestagswahl von den Auslandsdeutschen, die gewählt haben, waren 85% in anderen europäischen Staaten, also Deutsche, die in anderen europäischen Staaten leben. Bei denen gehen wir natürlich von weniger Schwierigkeiten aus, was Postlaufzeiten und Ähnliches angeht, als bei Deutschen, die weiter weg auf anderen Kontinenten leben und wo das Problem der Postlaufzeiten besteht. Ich will auch noch mal betonen, dass es eine wesentliche Erleichterung im Verfahren gab, dass nämlich die Eintragung in die Wählerverzeichnisse jetzt digital erfolgen kann, was früher ein weiterer Schritt auf dem Postweg war. Dieser Schritt ist weggefallen und ist immerhin eine Erleichterung auch für diejenigen, die weit weg leben.
Weitere Fragen zu dem Thema Wahl? Aber Sie sind ohnehin auf der Liste jetzt, Frau Jeckels. Okay.
Wunderbar. Wir sprechen ja hier relativ häufig über Desinformationskampagnen bzw. Bot-Kampagnen, die auf Russland zurückzuführen sind. Sind der Bundesregierung in den vergangenen Wochen denn vermehrt Desinformationskampagnen oder Beeinflussung des Internetdiskurses durch Chatbots aufgefallen, die man auf die USA zurückführen kann?
Auf die USA zurückführen kann? Nein, wir uns liegen keine Erkenntnisse über gesteuerte Einflussnahme, Desinformation aus den Vereinigten Staaten vor. Aber den Sicherheitsbehörden liegen Erkenntnisse vor über Einflussoperationen, Desinformation aus Russland. Und zwar genauso, wie das auch die Sicherheitsbehörden erwartet haben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja eine Taskforce zum Schutz der Bundestagswahl eingerichtet und hat frühzeitig, das finden Sie auch auf der Website des BfV, Hinweise gegeben zu Desinformation, zu möglichen Cyberoperationen, zu Sabotage, anderen Einflussoperationen, gezielter Diskreditierung von Kandidierenden. Und wir sehen Desinformationskampagnen nicht mit einer großen durchschlagenden Reichweite, aber wir sehen sie und müssen da auch von einer durchaus gezielten Einflussnahme auf die Bundestagswahl eingehen. Und dafür gab es in dieser Woche zwei Beispiele, nämlich Fake-Videos, die sowohl in Leipzig als auch in Hamburg aufgetaucht sind. Einmal in Leipzig dazu, dass wurden in den Videos Wahlzettel gezeigt, auf denen die AfD fehlte. In Hamburg ging es um Wahlzettel, wo die AfD schon angekreuzt war und die dann auch in einen Schredder geworfen wurden. Das, wie gesagt, war die Handlung dieser Fake-Videos. Das haben die örtlichen Wahlbehörden und Wahlleitungen sehr schnell offengelegt, dass es sich um Fakes handelt, dass es sich um Desinformation handelt. Und den Sicherheitsbehörden liegen Erkenntnisse vor, die auf eine, einen Bezug zu der mutmaßlich russischen Kampagne Storm 1516 hindeuten, weil die Verbreitungswege sehr ähnlich sind, weil diese Videos sehr ähnlich sind. Wie gesagt, die haben keine hohe Reichweite, aber es ist durchaus eine gezielte Einflussnahme auf die Bundestagswahl zu erkennen. Deswegen sind die Sicherheitsbehörden so wachsam, deswegen haben die Wahlleitungen und die Wahlbehörden vor Ort sofort gesagt, das ist Fake. Diese Wahlzettel gibt es nicht, diese Fälschungen gibt es nicht, also der Wahlzettel oder diese Störung von Wahlzetteln gibt es nicht. Und über das ganze Wochenende ist natürlich sozusagen der permanente, sehr enge Kontakt zwischen den Behörden sichergestellt. Und wenn es weitere solche Vorfälle gibt, dann wird das sehr schnell auch kommuniziert werden, weil ja klar ist, was das Ziel solcher Einflussoperationen ist. Das ist das Vertrauen in die Demokratie zu zerstören, die Integrität des Wahlprozesses in Frage zu stellen. Und die steht nicht in Frage, sondern der Wahlprozess ist sichergestellt, der freie Wahlprozess in Deutschland. Und entsprechende Desinformation werden wir weiterhin sehr schnell widerlegen.
Zusatz? Worauf ich mich jetzt beziehe, ist, dass man beobachten kann, dass zum Beispiel auf der Plattform X, vor allem im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz, vermehrt Videos verbreitet wurden oder Kommentare, die eindeutig auf Chatbots zurückzuführen sind, die von der Rhetorik her sehr so klingen, als kommen sie aus der Ecke Vance, Trump, Musk. Und da interessiert mich, inwiefern sieht man denn das trotzdem als Bedrohung da, gerade in Hinblick, als Bedrohung an, gerade in Hinblick darauf, dass Musk ja natürlich da auch eine bestimmte Machtposition hat als Chef von Twitter.
Also natürlich beobachten wir, was über Bots verbreitet wird im Internet. Wir beobachten keine oder die Sicherheitsbehörden sehen keine gezielte ausländische Einflussnahme, Desinformation, die jetzt gezielt aus den Vereinigten Staaten gesteuert wird, sondern das ist etwas, was wir primär aus Russland sehen und entsprechend auch bewerten. Aber darüber hinaus bewerten wir nicht sozusagen generell Äußerungen im Internet, sondern die Sicherheitsbehörden beschäftigen sich im Kern mit zwei Dingen. Das ist strafbare Hasskriminalität, Internet, sowas wie Morddrohungen, Terrorvideos und Ähnliches, wo es um Strafverfolgung geht. Und die Sicherheitsbehörden beschäftigen sich mit gezielter ausländischer Einflussnahme und Desinformation. Und das nochmals sehen wir primär aus Russland.
Weitere Fragen dazu? Ach so, Herr Jessen, ja, bitte.
Herr Kalle, ist das, was die US-Administration in verschiedener Weise, über die wir ja auch schon gefragt haben, betreibt, Desinformation? Von oben her, höchst offiziell, nicht clandestin?
Also das sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder politische Beobachter bewerten. Das tun wir nicht von hier aus. Womit sich die Sicherheitsbehörden beschäftigen und was auch ihr Auftrag ist, insbesondere auch mit dem Blick auf den Schutz der Bundestagswahl, das habe ich ja hier beschrieben, das ist einerseits der Schutz vor Hasskriminalität, die Menschen auch ganz konkret gefährden kann, Stichwort Morddrohungen und Ähnliches. Und das ist der Schutz vor illegitimer ausländischer Einflussnahme und Desinformation. Und wo die primär herkommt, habe ich ja gerade beschrieben.
Ja, aber wenn Desinformation faktisch bedeutet, gezieltes Verbreiten falscher Informationen, dann trifft das doch auch für regierungsoffizielle Äußerungen zu. Und ist das, was Vertreter der Trump-Administration derzeit betreiben, nicht auch eine Form von Einwirken, Eingriff auf die Wahlen in Deutschland?
Also, ich kann mich eigentlich nur wiederholen, Herr Jessen. Was die Sicherheitsbehörden beobachten und was deren Auftrag ist, habe ich beschrieben. Und alles, was Sie beschreiben, ist sozusagen in der aktuellen Debatte, im aktuellen Diskurs. Das ist aber etwas, was ein Teil der Debatte ist und jetzt nichts, was wir sagen als sicherheitsrelevante Erkenntnisse, Ereignisse auch mit Blick auf die Wahl beobachten.
Frau Jeckels nochmal.
Also nochmal zum Verständnis, wenn ein Land oder eine Regierung gezielt Chatbots in Einsatz bringt, um gezielt auf den deutschen Internetdiskurs, sei es Instagram oder Twitter oder X, Einfluss zu nehmen, sehen Sie das als eine gefährliche Form der Einflussnahme auf den deutschen Diskurs an?
Also nochmal, die Sicherheitsbehörden beobachten, wie über Bots Desinformation verbreitet wird. Das habe ich ja beschrieben und dem habe ich jetzt auch nichts weiteres hinzuzufügen.
Herr Starkul?
Herr Karl, gibt es am Sonntag eigentlich internationale Wahlbeobachter in Deutschland von der OSZE oder Ähnliches?
Das würde ich Sie bitten, die Bundeswahlleiterin zu fragen oder vielleicht kann das auch das Auswärtige Amt beantworten.
Ich meine ja, aber ich reiß gerne nochmal nach, dann mache mich nochmal kundig.
Weitere Fragen dazu? Gab es noch Fragen zu anderen Themen? Dann Herr Bernd, Herr Jessen, Frau Jeckels.
Noch eine Frage an Herrn Wagner. Vielleicht haben Sie noch eine Stellungnahme zum Fall Bibas. Also die beiden getöteten Kleinkinder im Gazastreifen hatten ja auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Was ist Ihre Stellungnahme dazu und wird es politische Konsequenzen geben?
Also ich glaube, das, was wir da gestern gesehen haben von Seiten der Hamas, unterstreicht nochmal die unglaubliche Perfidität und die unglaubliche Widerlichkeit, mit der die Hamas da vorgeht. Sie haben wahrgenommen, die israelischen Verlautbarungen zur Bestätigung der Identität. Insofern trifft es zu, dass diese beiden Kinder da jetzt überstellt worden, die Leichname der beiden Kinder überstellt worden sind. Man mag sich nicht ausmalen, durch welche Hölle die Familie, die Angehörigen da gerade gehen. Die Ministerin hatte ja auch die Angehörigen wiederholt getroffen. Insofern ist das wirklich schrecklich. Ich will vielleicht noch mal einmal zum Anlass nehmen, Ihre Frage auch noch mal dafür zu werben, dass die Familie da jetzt natürlich Unvorstellbares durchmacht. Sie haben ja auch gesehen, was sozusagen über die Agenturmeldung in der Nacht lief bezüglich des Leichnams, des weiblichen Leichnams, der da übermittelt worden ist. Insofern respektieren wir da natürlich die Privatsphäre der Familie mit Blick auf die Dinge, die da jetzt noch laufen und die weiter ja bangen um das Schicksal der Mutter der beiden Kinder, das ja noch ungeklärt ist.
Aber über politische Konsequenzen wird nicht nachgedacht?
Naja, was heißt politische Konsequenzen? Die Hamas ist eine Terrororganisation, die ja von EU und von uns auch als solche benannt ist und Es ist so, dass es ja ein Waffenstillstandsabkommen gibt und die Übergabe der Leichen ist ja auch Teil dieses Abkommens gewesen. Es sollen jetzt ja nochmal am Samstag Geiseln freikommen und wir hoffen natürlich, dass es dazu kommt. Und natürlich müssen auch die anderen Geiseln, die sich noch in der Hand der Hamas befinden, freigelassen werden. Insofern ist es wichtig, dass man da jetzt in die zweite Phase dieses Waffenstillstandsabkommens kommt. Dazu laufen ja auch die Verhandlungen und das können wir nur unterstützen. Und man kann nur noch mal aufrufen, dass die Hamas auch über die verbliebenen Geiseln in Gaza endlich Lebenszeichen gibt und über ihren Verbleib und ihr Schicksal aufklärt.
Dazu noch Fragen? Dann Herr Jessen, neues Thema.
Ja, bleibt aber in der Region, geht auch an Herrn Wagner. Sie haben Sie haben Marco Rubio im Kontext Ukraine gelobt, weil er eine moderatere Position vertritt als der US-Präsident. Jetzt hat er gerade in einer aktuellen Erklärung wohl in Sachen Gaza, Stichwort Riviera des Ostens, eindeutig Trumps Position unterstützt. Er hat gesagt, es gäbe derzeit überhaupt keine bessere Lösung oder keinen besseren Vorschlag für die Lösung der Situation. Und die arabischen Nachbarstaaten von Gaza und Israel sollten doch bitte bessere Vorschläge machen. Also er unterstützt Trumps Version in dem Punkt. Wie ist die Haltung der Bundesregierung dazu?
Ja, danke für die Frage, Herr Essen. Sie kennen die Haltung der Bundesregierung dazu ja auch schon eingelassen. Ich glaube, es ist sehr klar und offensichtlich, was es braucht. Nämlich, es braucht einen politischen Prozess, wenn wir zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen wollen. Und der führt nicht über Vertreibungen aus Gaza.
Ja, die Forderung, dass gefälligst die Nachbarn und vielleicht auch andere Player, könnte auch Deutschland sein, einen besseren Vorschlag machen sollen als die Übernahme, mindestens zeitweilig, der Macht durch die USA. Wie sieht der konkrete Vorschlag für Wiederaufbau unter den gegebenen Bedingungen seitens der Bundesregierung aus?
Naja, das ist ja etwas, was tatsächlich schon seit längerem besprochen wird, ne? Das kennen Sie, haben wir, glaube ich, hier auch schon mal vorgestellt, als die Überlegungen zu einem Day After, zu einem Tag nach einem dauerhaften Waffenstillstand. Ich habe ja eben schon auf die Frage des Kollegen beschrieben, was es jetzt erstmal unmittelbar braucht. Es braucht jetzt sozusagen eine Verstetigung des existierenden temporären Waffenstillstands, eins in die Phase 2 kommen. Und dann sind natürlich klar, welche Fragen sich stellen mit Blick auf Gaza. Das sind Fragen des Wiederaufbaus, das sind Fragen der Verwaltung, das ist die Frage, welche Rolle die palästinensische Autonomiebehörde dabei spielt. Sie werden sicher auch gesehen haben, dass ja die arabischen Nachbarstaaten sich heute auch noch mal treffen und koordinieren. Wir sind mit diesen ja auch eng im Gespräch. Es gab da auch Gespräche bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Insofern wird weiterhin intensiv daran gearbeitet, wie wir in einen politischen Prozess kommen können und wieder hin auf einen Weg in eine Zwei-Staaten-Lösung, weil wir fest davon überzeugt bleiben, dass das der einzige Weg ist, einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten zu erreichen. Gleichzeitig, das muss man, glaube ich, auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, haben die Bilder der Geiselübergaben eben auch gezeigt, dass die Hamas weiterhin eine starke Kontrolle ausübt über Gaza. Und die Hamas ist eine Terrororganisation. Insofern stellt sich eben auch die Frage, wie man mit denen umgeht. Aber wir haben auch immer wieder gesagt, das ist, und das zeigen, glaube ich, auch die letzten Monate, die 2 Jahre dieses Konfliktes ja fast schon, dass es keine militärische Lösung geben wird für diesen Konflikt, sondern wir in einen politischen Prozess kommen müssen. Aber das Leid der Menschen in Gaza ist natürlich unermesslich und es ist, glaube ich, eine gute Nachricht, dass jetzt über diese temporären Waffenstillstand ja deutlich mehr humanitäre Güter wieder nach Gaza reingekommen sind. Die Zusagen, die da gemacht worden sind, sind weitestgehend eingehalten worden und auch sozusagen erste Elemente elementarer Daseinsvorsorge da wieder geleistet werden können. Aber wir sind da am Anfang eines Prozesses, ehrlich gesagt, erst.
Frau Jeckelt?
Ich kann Donald Trump natürlich nicht in den Kopf schauen, aber es könnte das Kalkül sein mit diesen sehr extremen Aussagen und Forderungen nach ethnischer Säuberung, die ja gleichzeitig einhergehen mit der Forderung, Ägypten und Jordanien sollten sich jetzt mal einen Plan überlegen, dass das Kalkül eben ist, denen auch, also Ägypten und Jordanien, wahrscheinlich vor allem Ägypten, die Verantwortung zu übertragen für den Gazastreifen in längerer Sicht, mal abgesehen von diesen ethnischen Säuberungsforderungen, würde denn Deutschland, die Bundesregierung befürworten, dass Ägypten eine größere Verantwortung übernimmt in Bezug auf den Gazastreifen in Zukunft?
Also Ägypten hat in diesem Prozess ja schon eine wichtige Rolle, in der, und deshalb stimmen wir uns mit Ägypten ja auch ab, aber nochmal, das Ziel, das am Ende steht, ist ja ein unabhängiger palästinensischer Staat, weil wir nur mit einem unabhängigen palästinensischen Staat, der in Frieden und Würde an der Seite seiner israelischen Nachbarn lebt, zu einer dauerhaften Lösung des Nahostkonfliktes kommen werden. Insofern würde ich jetzt hier über so ein Szenario nicht nachdenken.
Weitere Fragen dazu?
Ich hätte noch eine Nachfrage.
Dann eine Nachfrage dazu und noch ein neues Thema? Nee.
Danach eigentlich hätte ich auch noch ein anderes Thema, aber...
Dann würde ich dann aber auch bald Schluss machen wollen. Also, Frau Jeckels, Ihre Nachfrage noch.
Ganz konkret, wie stellt sich Deutschland vor, dass es zu dieser Zwei-Staaten-Lösung in der aktuellen Situation kommen kann? Was muss passieren?
Es müssen alle Seiten an einen Tisch kommen und alle Seiten dazu bereit sein.
War das jetzt eine Nachfrage? Ja, das war noch eine Nachfrage dazu, ja. Ich komme nochmal auf die Rubio-Äußerung zurück, seine Unterstützung für Trumps Plan sagt, das Wichtigste ist, wer Gaza zukünftig regiert, irgendjemand wird dort reingehen können und die Hamas loswerden. Wer kann das sein?
Ich habe ja eben schon dargelegt, das kann natürlich die palästinensische Autonomiebehörde sein. Das ist etwas, was im Prozess dann natürlich geklärt werden muss. Aber klar ist ja, es muss eine Art Sicherheitsverantwortung geben. Ne? Es muss eine staatliche Daseinsfürsorge geben. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Hamas als Terrororganisation das nicht sein kann.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass eine Befreiung, nenne ich es jetzt mal, von der Hamas aus der palästinensischen Bevölkerung selbst heraus erfolgen kann und soll?
Das ist jetzt spekulativ, Herr Jessen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir in einen Prozess kommen, der uns auf den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung bringt, weil das ist der einzige Weg, der am Ende zu einem unabhängigen palästinensischen Staat führen wird. Ich kann noch nachliefern zu der Frage der Wahlbeobachtung.
Dann gerne.
Also es ist tatsächlich so, dass es eine sogenannte Election Assessment Mission der OSZE, ne, also von dem ODIHR, das ist ja das Wahlbeobachtungsbüro der OSZE gibt. Und das ist keine klassische Wahlbeobachtungsmission in dem Sinne, sondern die sind mit internationalem Personal präsent und widmen sich dann dem sozusagen nicht dem gesamten Wahlprozess, sondern bestimmten Schwerpunktthemen. Aber die beantworten sicher auch gern Ihre Fragen, wenn Sie zu der Mission Fragen haben.
Wissen Sie, wie viele Leute da sind?
Nein, weiß ich leider nicht.
Okay.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann Frau Jeckels noch mit der letzten neuen Thema für heute.
Ja, ans BMI. Sie sagen ja seit einigen Wochen, dass sich die Bundesregierung darum bemüht, eine Lösung für die einmalige Hin- und Rückreise von syrischen Menschen zu finden, die einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben. Wie steht es denn um diese Bemühungen?
Also Frau Jeckels, dazu gibt es keinen neuen Stand. Diese kurzzeitigen Heimreisen, die wir ermöglichen wollen, ohne dass Menschen den Schutzstatus verlieren, sollen der freiwilligen Rückkehr dienen. Also ganz konkret dazu, dass sich Syrerinnen und Syrer ein Bild machen können, ob Verwandte noch leben, ob Häuser noch stehen, ob die Lebensbedingungen so sind, dass sie zurückkehren können. Das werden auch sicherlich nicht viele machen, aber manche. Und das hat dann sicherlich auch eine wichtige Signalwirkung in die syrische Community hinein, ob eben die freiwillige Rückkehr möglich ist. Die Bedingungen dazu werden sehr klar und auch sehr streng sein, dass man diese Reisen ankündigt und anmeldet bei der jeweiligen Ausländerbehörde. Behörde und dass sie eben nur für eine kurze Zeit und ausschließlich zu diesem Zweck eine freiwillige Rückkehr vorzubereiten sind. Und entsprechend laufen die Vorbereitungen mit dem BAMF und dann auch mit den jeweiligen Ausländerbehörden, die dann ja im direkten Kontakt zu den Personen stehen, damit das auch bald gelingen kann. Aber das hängt natürlich auch von einer weiteren Stabilisierung der Lage in Syrien ab. Und auch da sind wir ja noch nicht so weit, dass wir von einer wirklich stabileren, friedlichen Lage sprechen können, die dann auch die Rückkehr einer größeren Zahl von Menschen ermöglichen kann. Und daran wiederum arbeiten wir im Rahmen der Syrien-Taskforce der Bundesregierung sehr intensiv. Nicht nur das Auswärtige Amt, sondern auch das BMI gemeinsam. Und da spielen auch diese Rückkehrfragen eine große Rolle.
Können Sie vielleicht einmal erläutern, an was für Punkten es gerade noch hakt oder was für Punkte da noch erörtert werden müssen? Oder ist eher eine Zeitfrage, dass man sagt, man will das lieber nach der Bundestagswahl abschließen, diesen
Prozess? Nein, da gibt es keinen Bezug zur Bundestagswahl, sondern ich habe das ja gerade beschrieben. Ob das möglich ist, dass Menschen nach Syrien reisen, um sich auch ein Bild zu machen, das hängt auch von der weiteren Stabilisierung der Lage in Syrien ab.
Dazu eine Nachfrage? Nee.
Liegen Ihnen zufällig schon Zahlen vor, wie viele syrische Geflüchtete zurückgekehrt sind?
Also aus Deutschland gilt weiterhin, dass es keine auffälligen Reisebewegungen gibt. Also die Bundespolizei, die anderen Behörden stellen keine größeren Bewegungen fest, weil die Lage eben auch noch so fragil ist, wie sie ist. Es gibt aber meines Wissens von UNHCR oder IOM-Zahlen in der Region, welche Rückkehrbewegungen es in der Region nach Syrien gibt. Aber da müssten Sie sich an die entsprechenden internationalen Organisationen wenden.
Also Sie können gar keine konkreten Zahlen derzeit nennen?
Ja, wie gesagt, es gibt diese auffälligen Reisebewegungen, unsere Zahlen noch nicht. Es gibt auch keine direkten Reiseverbindungen nach Syrien. Insofern müsste man dann schauen auf Bewegungen in die Türkei oder in andere Nachbarstaaten. Aber nochmals der Hinweis auf die internationalen Organisationen, die ja die Lage in der Region monitoren. Und da gibt es Zahlen von UNHCR und IOM, wie da die Bewegungen sind, weil da schon erkennbar ist, dass Menschen aus Jordanien, aus dem Libanon, aus anderen Staaten, aus der Türkei nach Syrien zurückkehren.
So, ich war etwas voreilig. Es gibt doch noch Fragen von Mertens.
Aber ein anderes Thema.
Ja, ja, schon klar.
Eine Frage an den Hebelstreit. Papst Franziskus befindet sich seit letzten Freitag in der Klinik. Zwischenzeitlich war sein Zustand aus Sicht der Ärzte auch relativ kritisch. Gab es seitens der Bundesregierung oder gibt es Genesungswünsche an den Papst, wie von zahlreichen anderen Regierungen auch?
Da muss ich mich schlau machen. Das ist mir bisher nicht begegnet. Tut mir leid.
Herr Bernd?
Grundsätzlich wünschen wir dem Papst natürlich immer alles Gute und auch eine robuste Gesundheit. Aber so im Konkreten, ob es da einen Austausch gegeben hat, das muss ich klären.
Dieser Wahlkampf war sehr anstrengend für alle Beteiligten. Wir wissen bereits, dass Herr Habeck am Sonntag keine Termine mehr macht, dass er Sport machen will. Möchte das vielleicht noch jemand ergänzen? Wie wird der Bundeskanzler den Sonntag verbringen oder die Außenministerin? Können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was machen Ihre Chefs am Sonntag? Egal wer.
Also am Sonntag wird der Bundeskanzler auch ein bisschen Sport machen und er wird wählen gehen und er wird am Nachmittag in der Parteizentrale erscheinen, um dort das Ergebnis zu gewärtigen und wird dann auch am Abend sowohl im Willy-Brandt-Haus sicherlich sprechen als auch an der Elefantenrunde, wie das so schön heißt, im deutschen Fernsehen auftreten. Soweit sind mir die Termine bekannt und er hat auch schon angekündigt, dass er hofft, am Rande die Möglichkeit zu haben, den Geburtstag seiner Frau zu feiern.
Frau Wagner, wollen Sie vielleicht?
Also ich kann auch bestätigen, dass die Außenministerin wählen gehen wird. Ansonsten würde ich Sie bitten, sich an die Partei- und Kampagnensprecher zu wenden, was Medientermine angeht. Aber wir haben hier ja heute auch über eine Vielzahl außenpolitischer Themen gesprochen. Die Außenministerin ist ja einstweilen weiter erstmal Außenministerin. Insofern wird sie auch für Abstimmung mit ihren Kollegen und internationale Themen natürlich zur Verfügung stehen.
Vielleicht möchte noch jemand ergänzen.
Herr Köll.
Ja, auch die Bundesinnenministerin geht wählen und sie wird sich natürlich laufend, wie sie das immer tut, mit ihren Sicherheitsbehörden austauschen, damit alles friedlich und sicher verläuft, auch rund um die Bundestagswahl.
Vielleicht kann ich dann als Regierungssprecher, ich gehe fest davon aus, dass alle Regierungsmitglieder wählen gehen oder womöglich schon gewählt haben, so sie von den Möglichkeiten der Briefwahl Gebrauch gemacht haben. Also bevor Sie jetzt einzeln abfragen, ist das, glaube ich, etwas, was ich so verkünden kann.
Herr Ratz hat aber trotzdem noch eine Frage dazu. Hatten Sie? Jetzt.
Kurz nachgefragt, Herr Wagner, wer wird denn die Bundesregierung am Montag dann in Brüssel vertreten?
Das wird Staatsminister Lindner sein.
Dann hatte ich hier...
Ja. An Herrn Hebestreit und das Verteidigungsministerium. Es gibt ja eine Aussage des amerikanischen Vizepräsidenten Vance, der sagt, die USA würden Deutschland nur noch zur Seite stehen, ich nehme mal an militärisch, wenn wir deren Definition von Meinungsfreiheit teilen würden. Wie kommentiert dann die Bundesregierung, Herr Hebestreit, und an Sie diese Aussage?
Frau Böse, wir sind ja schon eine ganze Weile in dieser Regierungspressekonferenz, glaube ich, in Minute 50 und so auf Minute 5 hatten wir diese Frage schon und da haben wir die auch beantwortet und da bleibe ich dabei, dass wir nicht über alles sprechen, alles kommentieren, was so den lieben langen Tag gesprochen wird und auf Hans Jessen und andere hoffen, die Fakten liefern zu der Behauptung, die dort aufgestellt worden ist.
Ja, das kann ich auch nur unterstreichen, auch wir kommentieren diese Aussage nicht.
Dann sind wir, glaube ich, durch. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche ein schönes Wochenende, zumindest bis 18 Uhr.
Sonntag 18 Uhr.
Sonntag 18 Uhr. Gehen Sie wählen. Dankeschön.